Arte, Alpe, Adria.
Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
Trenutki kulture, obrobja, najdbe.
Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.
Erinnern ist erforschen der eigenen Gewissensgründe und der Lebensschicksale und der Hintergründe von Tätern, Opfern und den Mitläufern, also von uns allen.
Horst Ragusch geht heute mit mir durch Klagenfurt und zeigt Stolpersteine und wir sprechen über Erinnerungskultur und die verdrängte NS-Herrschaft. Ich begrüße Horst Ragusch, den Historiker.
Hallo liebe Dagmar, freut mich dich zu sehen.
Horst Ragusch ist Historiker und macht Themenführungen durch Klagenfurt, jetzt im November mit Schwerpunkt auf jüdischen Spuren und Novemberpogromen. Wir stehen jetzt hier in der Platzgasse bei einem Mahnmal zum Bethaus der jüdischen Kultusgemeinde. Ja, Horst, hier beim Mahnmal des Bethauses, was ist hier eigentlich passiert und worin besteht das Gedenken?
Wo wir jetzt stehen, Adresse Platzgasse 3 in Klagenfurt St. Ruprecht, war von 1923 bis 1938 der zentrale Sitz der jüdischen Mitbürger in Kärnten, der jüdischen Gemeinde. Man kaufte ein Haus an, funktionierte es um. Im Erdgeschoss war der Tempel, ein Raum für den Vorbeter. Und die Zentrale des jüdischen Lebens war dann der erste Stock, voller Leben, an vielen hohen Festtagen. Raum für die Chevachadischer, den jüdischen Kulturverein, für die Kindergruppen. Hier gab es auch Weiterbildungsveranstaltungen. Nach der Messe in der Synagoge, also in diesem Bethaus, wie eine Synagoge, war der Innenhof voll mit Menschen. Hier war das Zentrum jüdischen Lebens. Allerdings nur von 1. Jänner 1923 bis zum 9. November 1938, dann wurde im Zuge des Judenpogroms auch dieses Bethaus zerstört, wie auch 1400 andere Synagogen-Bethäuser im heutigen Deutschland und Österreich vom nationalsozialistischen Mob zerstört wurden.
Beschönigend wurde das ja genannt die Kristallnacht oder Reichskristallnacht. Tatsächlich handelt es sich um die sogenannten Novemberpogrome. Wann ist denn das genau passiert und was ist da genau passiert?
Die Novemberpogrome waren der finale Auftakt zur Vertreibung und Vernichtung eigentlich der jüdischen Gemeinden im Gebiet des heutigen Deutschland und Österreich. Also Auslöser war für die Nationalsozialisten die Ermordung eines kleinen Botschaftsbeamten in Paris. Herschel, ein verarmter, traumatisierter Jude, wollte seine gepeinigte Familie, die im Grenzland zwischen Deutschland und Polen wie 25.000 andere rechtlos, frierend, ohne finanzielle Mittel, ohne ärztliche Versorgung festgesessen sind, der wollte sich rächen, den deutschen Botschafter erschießen, traf einen kleinen Praktikanten, hat er den erschossen. Und damit man das propagandistisch ausschlachten kann, wurde dieser kleine Praktikant noch um 4 Klassen zu einem Legationsrat abgegradet, damit man daraus propagandistisch Kapital schlagen kann. Nach den nationalsozialistischen Medien brach dann der Volkssturm los, nur gleichzeitig an 20.000 Orten im damaligen Deutschen Reich. Naja, wird nicht zufällig gewesen sein. Es war zentral geplant. Und auch hier in Klagenfurt, in Villach, in Wolfsberg wurden ganz gezielt alle jüdischen Mitbürger terrorisiert. In den Wohnungen wurde das Mobiliar zerschlagen. Die Geschäfte wurden geplündert, die Handkassen geraubt und eben auch das jüdische Bethaus hier so verwüstet, dass es nicht mehr benutzbar war. Es stand dann leer, wurde dann 1944 durch einen Bombentreffer so schwer beschädigt, dass es dann nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde und hinter dem Mahnmal in der Platzgasse reißt halt ein Parkplatz. Davon ist halt so wenig ist davon geblieben.
Wie kann man sich denn das jüdische Leben vor der NS-Zeit in Klagenfurt bzw. Kärnten vorstellen?
Zum einen muss man sich vergegenwärtigen, dass erst mit dem Staatsgrundgesetz von 1867, der völligen rechtlichen Gleichstellung der jüdischen Mitbürger im K&K-Reich, es möglich war, überhaupt hier einzuwandern, sich sesshaft zu machen. Nach der Vertreibung der Juden auf Initiative der Landstände, durchgesetzt bei Kaiser Maximilian I., gab es keine Juden mehr in Kärnten. 1782 hat dann Josef II. Schon rechtliche Besserstellungen erwirkt, die sich praktisch aber nicht ausgewirkt haben. Es gab dann bis 1867 einige nicht sesshafte fahrende Händler, die in den Dokumenten vereinzelt vorkommen. Und dann 1867 war es eben möglich, vor allem für viele aus Böhmen und aus Galizien, also vor allem aus Galizien, aus Gebieten, wo die Juden eh schon einer Verfolgung ausgesetzt waren, die kamen hierher, haben sich Zug um Zug von Null beginnend neue Existenzen aufgebaut. Und um zu verstehen, dass es ein Antisemitismus ohne Juden war, Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier in Kärnten 110 Menschen mosaischen, also jüdischen Glaubens und Kultur gezählt. 1910 bei der letzten Volkszählung in der K&K-Monarchie waren es 341, also ein Tausendstel, ein Promille der Kärntner Bevölkerung.
War die jüdische Bevölkerung hier sichtbar?
Eben, die jüdische Bevölkerung war, das muss man auf mehreren Ebenen betrachten, von der Zahl her waren sie nicht sichtbar. Und die jüdische Bevölkerung hier waren vor allem assimilierte und säkulare Juden. Das heißt, es gingen wenige wirklich zu den hohen Festtagen. Und wenn dann Leute, also der Rest der jüdischen Gemeinde hier zu den Festtagen kam, dann, weil sie traditionell jüdisch waren, aber nicht konfessionell. Juden in Kärnten waren keine Betteljuden. Sie waren einfache Handwerker, teilweise Ärzte, hatten Gasthäuser oder waren voll erfolgreiche, weil innovative Kaufleute. In dem Sinn waren sie sichtbarer, als der Bevölkerung einen Anteil an der Bevölkerung entsprochen hat. Aber sie trugen keine Kippa, also diese rituelle halbkreisförmige jüdische Kopfbedeckung, um Gott zu ehren. Gott gegenüber tritt man nicht nackt auf dem Haupt heran. Sie hatten keine Schläfenlocken, sie waren nicht traditionell gewandet. Viele empfanden sich gar nicht mehr als Juden und waren völlig von den Socken, als sie dann im Zug der steigende Antisemitismus von außen als Juden definiert und verfolgt wurden. So haben sie sich selber ja gar nicht mehr empfunden. Hier stehen wir am neuen Platz. Der hieß natürlich von 38 bis 45 Adolf-Hitler-Platz. War das Geschäft der weit verzweigten und geschäftlich erfolgreichen Familie Friedländer. Die Auslage in ihren hölzernen, geschwungenen Form ist noch die gleiche wie in den 1920er und 30er Jahren, wie es auf den damaligen Fotos ersichtbar ist. Und vor allem, die Familie wurde natürlich auch enteignet. Und warum ist das aussagekräftig? Es gab in Kärnten nach der letzten Volkszählung in der K&K-Monarchie 1910 341 Menschen mosaischen Glaubens. Die meisten sind erst nach 1867, nach der völligen Gleichstellung, nach dem Staatsgrundgesetz, meistens aus Galizien und der Bukowina eingewandert, waren dort schon verfolgt und bauten sich hier unter vielen Mühen eine neue Existenz auf, waren auch erfolgreich, weil sie meistens die Ersten waren, die Mode aus der Stange, also Konfektionsmode, angeboten haben, nicht nach Maß. Deswegen waren sie in allen Bezirksstädten in Kärnten erfolgreich. Ja. Und das heißt, obwohl es in Kärnten war noch, in Klagenfurt waren noch ca. 110 Juden, also Klagenfurt war quasi das Zentrum des jüdischen Lebens in Kärnten. Und es gab zwar sehr wenige Juden, aber sie hatten sehr viele Geschäfte. Hier Alter Platz 12. Dann das frühere C&A-Gebäude war früher ein Gebäude der Familie Preis. Alter Platz 25, jüdisches Geschäft. Bernhardgasse, heute noch Bekleidungsgeschäft, war ein jüdisches Geschäft. Alter Platz, Ecke Wienergasse, ein jüdisches Geschäft. Wienergasse 9, der Familie Scheier. Das heißt, sie waren sehr assimiliert, sie hatten keine Kippa, keine Schläfenlocken, aber sie waren sozusagen geschäftlich sehr sichtbar. Man wusste, wer Jude war, was ihnen später auch zum Verhängnis wurde. Ja. Und von der Familie Friedländer, da haben es die meisten Gott sei Dank geschafft zu überleben. Nur eine, sozusagen eine Großmutter aus der Familie, die Ella Ostermann, die wurde dann auch sozusagen deportiert und in ein KZ ermordet. Für die Ella Ostermann gibt es in der St. Veitastraße 4, also auf der Westseite der heutigen City-Arkaden, in einem toten, aber noch denkmalpflegerisch richtig gesetzten Eingang eine Stolperstelle.
direkt in der Innenstadt von Klagenfurt, da gibt es ja sehr viele Stolpersteine. Was sind genau Stolpersteine für die, die davon noch nicht was gehört haben?
Stolpersteine sind ein Projekt, das initiiert wurde von Günter Nemnig, einem Kölner Künstler. Und warum sind die Stolpersteine entstanden? Günter Nemnig musste in Köln die ersten antiziganistischen Ausschreitungen, wie viele andere, völlig geschockt miterleben, dass es gab eine Wiederauferstehung von Rassismus, Antisemitismus und vor allem auch die rumänische Zuwanderer wurden in Köln regelrecht in den Straßen gejagt. Und aufgrund dieses Schockmoments hat Günter Demnig dann begonnen, Anfang der 90er Jahre die ersten Stolpersteine, das heißt 10x10 Zentimeter große Messingplatten, vor den letzten freiwilligen Wohnorten späterer NS-Opfer zu verlegen. Das heißt, das ist keine Solidarität Retro in 70er Jahre zurück, sondern war aus sozusagen dem Erschrecken antisemitischen Auflebens von faschistischen Gedanken im Europa der 90er Jahre zu verstehen. Mittlerweile gibt es über 80.000 Stolpersteine in fast allen Ländern Europas. Und dieses Projekt hat sich auch so hin ausgeweitet, dass es auch viele ähnliche Projekte gibt. In Wien gibt es sehr viele Stolpersteine, die von 4 Vereinen ähnlich den Stolpersteine verlegt werden. Das heißt, das hat sich sozusagen sehr ausgefasert. Insgesamt dürfte es im Kontext dieser Stolpersteine, dem größten dezentralen Mahnmal, das es auf der Welt gibt, schon weit über 100.000 geben. Zu den Stolpersteinen allgemein, um in den Kontext zu setzen, es gibt in Klagenfurt 40 Stolpersteine für 39 Opfer. Warum einer mehr? Anton Falle, sozialistischer Nationalabgeordneter, 13 Jahre lang, von 1920 bis 1933, erhielt im Osten Klagenfurts einen Stolperstein auf Slowenisch und einen auf Deutsch. Dann die ersten Stolpersteine, die 2012 verlegt wurden, waren vor allem für die jüdischen Mitbürgerinnen in der Klagenfurter Innenstadt. Das waren vor allem die Kaufleute. Dann die zweite Tranche der Stolpersteine Klagenfurt-West waren für Euthanasieopfer im Bereich des jetzt abgerissenen Josephinums, einer kirchlichen Einrichtung für Beeinträchtigte. Im Sinne der Nazi-Ideologie waren das sozusagen Lebensumwerte, die der Euthanasie, also der Vernichtung in Hartheim, zugeführt wurden. Und die dritte Verlegung der Stolpersteine im Jahr 2018 betraf vor allem Widerständige im Klagenfurt-Ost, also in der ärmeren Wohngegend, das heißt Sozialisten, Kommunisten und auch schriftlich Soziale, die einfach Widerstand geleistet wurden und so Opfer des nationalsozialistischen Terrors wurden. Wir befinden uns jetzt vom Eingang des alten historistischen Hauses Arthur Lehmisch Platz 1. Da hat bis 1938 die Familie Preis gewohnt. Die bekannteste Familie ist auch wohlhabend geworden mit Konfektionsgeschäften, Mehrengeschäften und Werkstätten, bis eben die Nazis im März 38 einmarschiert sind und vor allem mit dem Eintreten des Novemberpogroms, 10. November 1938, begann das Unheil über alle Familien jüdischen Glaubens in Kärnten zu kommen und betraf auch die Familie Preis. Und direkt vor dem Eingang liegt der Stolperstein für Hermine Preis.
Ja, hier steht, hier wohnte Hermine Preis, geboren 1870, deportiert 28.07.1942, Theresienstadt. Ermordet 8.8.1944 in Auschwitz.
Genau.
Das ist also der erste Stolperstein, der in Klagenfurt verlegt wurde.
Einer der ersten, ja. Aber bedeutsam ist, es ist mitten in der Stadt. Es ist dort, wo man täglich sozusagen vorbei, vorüber, oder vielleicht was nicht, sogar drauf geht. Und es ist wie unsichtbar. Lange Zeit hat niemand daran gedacht. Es wurde auch bewusst verdrängt natürlich. Aktives Verdrängen ist nicht nur in Kärnten eine Spezialität der Täterländer, der Täterregionen, wie es in Klagenfurt ja auch betrifft uns ja alle auch, auf unsere Vorfahren, unsere Familien. Und wenn wir es nicht auflösen, auch unsere Kinder und Enkel. Und deswegen beginnen wir die Führungen eben bei dem Stolperstein für die Hermine Preis.
Ein bisschen was hast du schon erzählt über die Familie der Hermine Preis. Gibt es sonst noch etwas darüber zu erfahren? Hatte sie Kinder, Nachkommen und was ist dann mit dem Haus passiert?
Genau. Hermine Preis und Adolf Preis hatten 5 Kinder. Adolf Preis war der Präsident der Cheva Chadisha, also der jüdischen Gemeinde in Klagenfurt. Sein Grab befindet sich auch noch ungeschändet am israelitischen Friedhof in Klagenfurt. Der ist direkt neben dem Friedhof von St. Ruprecht an der St. Ruprechter Straße. Und vor allem die Geschichte ist einfach so, dass man die einen gar nicht mehr loslässt, wenn man davon erfahren hat. Hermine Reis hat mit ihrer Familie hier gelebt. Sie hatten 5 Kinder und waren eine sehr angesehene, gut vernetzte Familie. Und Adolf Reis, der Vater, eben hat im Ersten Weltkrieg gekämpft. Seine 3 Söhne haben im Ersten Weltkrieg und dann auch im Abwehrkampf gekämpft, wurden verletzt. Und diese Familie konnte sich, wie auch andere jüdische Familien, sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, jemals aus dem sozialen Leben verdrängt oder sozusagen hinausgeworfen oder verfolgt zu werden. Weil sie waren ja angesehene Mitglieder dieser Gesellschaft. Und wie viele andere männliche Juden auch, haben in Deutschland und in Österreich im Ersten Weltkrieg damit bewusst für Kaiser und Vaterland, eben in Deutschland und in Österreich-Ungarn gekämpft, um eben als vollwertige Mitglieder dieser sich im Umbruch befindenden, sich modernisierenden Gesellschaften anerkannt zu werden. Und dass es dann ganz anders kam, damit haben diese Familien nicht einmal im Traum gerechnet. Sie wurden ja verwundet. Der Sohn der Familie Preist wurde ja sozusagen, war versehrt aus dem Ersten Weltkrieg, hat ihm aber nichts genutzt. Er und seine 2 Kinder, die flüchteten dann nach Wien. 1942 konnten dann aber nicht mehr ausreisen. Das war nach dem Novemberpogrom. Und er und seine Frau und seine 2 Kinder sozusagen wurden in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet. Die 2 älteren Brüder, Felix und Emil, konnten dann nach Italien flüchten. Die waren auch interniert in Dachau, sozusagen wie ihr älterer Bruder, waren dort in einem italienischen Konzentrationslager sozusagen interniert, wobei die aber Glück hatten, weil jüdische Internierte in einem italienischen KZ waren besser gestellt als die slawischen Internierten. Das waren die Protetivi, das waren sozusagen Internierte, First-Class-Internierte. Die 2 Brüder haben überlebt, kamen nach Klagenfurt zurück und bekamen einen Teil des Eigentums auch wieder zurück und hatten noch ein Konfektionsgeschäft bis in die 1960er Jahre. Das war so wie früher, Ecke Alter Platz, Wiener Gasse, heute ist es Modengraf. Und dann, warum wir hier auch stehen bleiben, Hermine Preis, eben die Mutter dieser 3 Brüder, der Vater Adolf Preis war gestorben. Dann Novemberpogrom, 9. November abends. Immer wieder kommen junge Gruppen, Lausburm, Rotsberg, wie wir auf Kärntnerisch sagen, vorbei und haben immer wieder aufs Neue die Wohnung zerlegt, Möbel heruntergeworfen, das Klavier zertrümmert, das Geschirr zertrümmert, Geld gestohlen, Wertsachen gestohlen. Das heißt, die Familien wurden polytraumatisiert in nur einem Abend und auch am darauffolgenden Tag. Das ging quasi über 1-2 Tage. Und dann wurden die aus der Wohnung hinausgeschmissen und unter Zwang sozusagen enteignet. Und dann wurde diese große Wohnung ein Büro der SS. Hermine Preis, die bekam halt noch ein Zimmer sozusagen in ihrer früheren Wohnung und musste dann an diesen sozusagen durchgedrehten, jungen, ideologisch aufgeladenen SS-Buben vorbei, angerempelt, angespuckt. Also jeder Tag, an dem sie hier überlebt hat, den Spießrutenlauf und dann 1942 sozusagen auch deportiert in ein Konzentrationslager und ermordet. Aber die eigentliche Geschichte ist am Haus daneben, in den oberen Stockwerken. Eine Tochter von Hermine Preis war verheiratet mit Alois Schiffer, ein bekannter Architekt in Klagenfurt. Dem wurde natürlich sofort, schon nach dem Einmarsch der Nazis im März 1938, gesagt, naja, lass dich doch von der Judensau, von der Sarah scheiden. Das war die allgemeine Bezeichnung für jüdische Frauen. Aber er hat das nicht gemacht, im Gegensatz zu vielen anderen, wurde angefeindet, war aber so gut vernetzt, dass man ihn direkt nicht ankonnte, hat aber doch 2-mal seine Gewerbeberechtigung als Architekt verloren. Das heißt, die Familie ist auch völlig verarmt, hat sich aber jeden Tag immer wieder aufs Neue zu seiner Frau bekannt. Das nennt man eine liebevolle Beziehung zu seiner Frau, würde ich sagen. Dann Anfang Dezember 1944 war er gesundheitlich so aufgebracht, dass er letztlich an einem Herzleiden verstorben ist. Und die Tochter von Hermine Preis zusammen mit ihrer kleinen Tochter, also der Enkelin von Hermine Preis, die hat überlebt. Also die Juden, die hier blieben, haben nur als Teil einer Mischehe überlebt, alle anderen nicht, wenn sie gefasst wurden. Und sie, vom Anfang Dezember 1944 bis zum 8. Mai 1945 kamen diese SS-Rotzbärsch sozusagen praktisch täglich in ihrer Wohnung vorbei, so aus den Erzählungen, haben mit dem Blanco-Deportationsschein und der Schiebel von Goebbels sozusagen gewartet und gesagt, wir könnten dich jederzeit deportieren lassen, aber wir machen das nicht. Ja, also man kann sich vorstellen, welche Angst eine Mutter um sich und ihr Kind hat, sozusagen jeden Tag, ein halbes Jahr lang, völlig verarmt sozusagen und ausgegrenzt. Die wurden auf der Straße angerempelt, niemand war mehr Freund mit ihnen. Das war völlige Isolation. Hier stehen wir vom Eingang des Gebäudes Paradeiser Gasse 4 und hier sind weitere 4 Stolpersteine für die Familie Preis verlegt. Für Else Preis, Felix Preis, Eva Preis und Peter Preis. Felix Preis, eben der älteste der 3 Brüder der Familie Preis, flüchtete nach Wien, wurde dann aber 1942 eben gefasst und zusammen mit seinen 2 Kindern und der Frau halt sozusagen ermordet. Wobei, was heißt das? Welches Schicksal steht dahinter? Nach dem Novemberpogrom 1938 war allen Juden klar, hier gibt es kein Bleiben mehr für sie, sie müssen unbedingt sozusagen flüchten, um zu überleben. Dann aber kam der Zweite Weltkrieg, Nazi-Deutschland überfällt Polen Anfang September 1939. Die Grenzen wurden geschlossen, man konnte nicht mehr flüchten, beziehungsweise die Nazi-Behörden ließen die Juden ja nicht ausreisen. Die Juden wurden so beraubt, hatten ja kein Geld mehr und die vorher vermögende, wohlhabende Familie Preis verarmte zusehends auch das ganze Umfeld. Und sie erlebten mehrere Wohnungswechsel, mussten immer von einer Wohnung zur anderen in Wien quasi sich retten, flüchten, verstecken. Am Ende in Massenquartieren, wo sie unter ärmlichsten Bedingungen hausen mussten, ärgsten und schlechtesten hygienischen Bedingungen. Meistens dann flüchteten sie in den zweiten Bezirk. Der zweite Bezirk in Wien, da haben ca. 60.000 Juden gelebt. Und man muss aber dann natürlich wissen, von den 36 Zahnärzten im zweiten Bezirk in Wien, waren 35 Juden, die hatten dann natürlich das Verbot zu praktizieren. Das heißt, 60.000 Menschen haben keinen Zahnarzt gehabt. Also das können wir uns heute gar nicht vorstellen, welchen Druck das auf die seelische Gesundheit, die körperliche Gesundheit und dann der Stress in den Familien war. Das hat natürlich Familien zerstört. Die Familien wurden ja zerrissen, so wie hier bei der Familie Preis. Die wurden ja alle in unterschiedlichen Konzentrationslagern letztlich ermordet. Und dieses Zerreißen der Familien dauert zum Teil ja bis heute an. Das sind transgenerationale Schäden, wo es ganz wichtig ist, dass man die ins Bewusstsein holt, um sich der Dimension dieses wahrscheinlich größten Menschheitsverbrechens durch den nationalsozialistischen Terror überhaupt bewusst zu werden.
Wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir zum zentralen Ort der Gewalt in Klagenfurt, dem heutigen Museum Moderner Kunst. Zwischen 1938 und dem 8. Mai 1945 war es die Zentrale der Gestapo, also der geheimen Staatspolizei. Also die Folterzentrale von Kärnten, kann man sagen. Und da möchte ich euch sozusagen von mehreren Menschenschicksalen erzählen. Ja.
Dieses Gebäude hat ja eine sehr traurige Geschichte. Es gibt hier eine Gedenktafel, eine schwarze Scheibe auf weißem Grund und da steht:
In diesem Gebäude war in den Jahren 1938 bis 1945 der Sitz der geheimen Staatspolizei. Hier wurden Menschen aufgrund ihrer Weltanschauung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Widerstandes gegen die NS-Gewaltherrschaft gefoltert. Das Unrecht, das sie erlitten haben, sei uns Mahnung und Auftrag im gemeinsamen Ringen um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. The days though you be overledig, betneist, außer mit Riedes, das kann ich nicht so gut, dann verhaspel ich mich, außer ihr müsst es üben. Also es steht auch auf Slowenisch und das ist wichtig, weil viele dieser Opfer waren einfach ethnisch Slowenen, waren auch im Widerstand und das ist erst seit 10 Jahren, das ist auch im öffentlichen, zentralen öffentlichen Raum, wie hier oder vor dem Eingang des Landesgerichts in Klagenfurt, Gedenktafeln gibt, die in beiden Landessprachen geschrieben wurden. Ist auch eine späte, aber doch immerhin gelingende Würdigung der Opfer, die oft zu wenig in Muttersprache waren.
Wir stehen hier in einem großen Hof. Das Gebäude selbst ist ja viel älter. Das hat ja eigentlich nichts zu tun mit den 30er Jahren.
Genau, also hier haben im 16. Jahrhundert die Landstände, die Kärntner Landstände, in der Hochblütezeit ihrer Autonomie im späten 16. Jahrhundert diesen größten und schönsten eigentlich historischen Innenhof, den wir wahrscheinlich in Kärnten überhaupt haben, errichtet. Heute natürlich wunderbarer Kulturort mit Konzerten, mit sommerlichen Kinoabenden und im ersten Stock sozusagen rundumlaufend 12 große Räume, also das zentrale Kärntner Museum moderner Kunst. Und da wollte man, das passt in dem Kontext auch gut zu erzählen, die Kärntner Landstände wollten hier im heutigen Museum moderner Kunst eine erste Uni auf Kärntner Boden in Klagenfurt errichten, wurde von den übergeordneten habsburgischen Behörden in Graz verneint. Die wollten natürlich nicht die evangelischen Autonomisten da extra noch fördern. Aber warum ist das bedeutsam? Diese Uni wäre unter den ersten 15 deutschsprachigen Unis gewesen und das in Kärnten. Diese Entscheidung, dass hier keine Uni zustande kam, wirkt sich auf Kärnten jahrhundertelang aus. Die erste Universität auf Klagenfurter Boden in der Nähe vom See kam 1970, also fast 400 Jahre später. Also die leichte Bildungsferne, die man Kärntnern bis vor Jahrzehnten berechtigt unterstellen konnte, sozusagen hat einfach seine tiefenden, langwelligen Ursachen. Also hier hätte es auch, wenn es hier mehr Freiheit gegeben hätte zur Bildung, ganz anders laufen können in Kärnten. Und dieser Rückschlag, dass gerade in dem Gebäude dann, das später, der Sitz natürlich vieler landständischer und dann später Landes- und magistraler Behörden war, dass hier dann die Gestapo einzog sozusagen, hat auch sozusagen einen widerborstigen Kontrapunkt. Ja. Und hier stehen wir vor dem Kellereingang sofort. Nach dem Eimerstein Nazi im März 1938 wurden alle Behörden hier entfernt. Die geheime Staatspolizei mit ihrem langen Mäntel sozusagen aus dem Ei gepellten Gewalttätern zog hier ein. Und sofort wurden nach vorgefertigten Listen im März 1938 die politischen Hauptgegner und Feinde der Nazis interniert und sozusagen und sofort gefoltert. Wir stehen hier eben vom Eingang zum Keller und in diesen Kellerräumen wurden die Gefangenen gefoltert, hungrige Hunde wurden auf sie losgelassen. Die Schreie der Gefolterten konnte man laut in den umliegenden Straßen hören. Sozusagen so sehr wurden die gefoltert. Und hier kam auch gleich in den ersten Tagen Vinko Poljanec, kärntner-slowenischer Pfarrer, slowenischer Bauernfunktionär, ein Baum von einem Mann, gesund, kräftig. Und er wurde hier gefoltert, über Wochen. Dann wieder freigelassen, was war also nach der ersten Welle der Gewalt. Dann war sich die Nazis sicher, dass sie ihre Macht etabliert und stabilisiert haben. Und wenige Wochen danach starb er. Also ziemlich sicher einfach an den Folgen der Haft. Freunde sagten dann, er kam als gesunder Mann herein, als kräftiger Mann und kam als völlig gebrochener, zerstörter Mann heraus. Er dürfte damit sozusagen mit das erste Nazi-Opfer 1938 in Kärnten gewesen sein. Seit 2014 erinnert an Vinko Poljanec eine Gedenktafel an der Empore des Landhauses in Klagenfurt zusammen mit insgesamt 5 anderen politischen Funktionären, Landtags- und Nationalratsabgeordneten. Wie lange hat es hier gedauert im Museum moderner Kunst, bis man hier eine Gedenktafel errichten konnte? Es war ein jahrelanger Prozess. Natürlich waren die Leute vom Museum moderner Kunst dem ja nicht abgeneigt, hier eine Würdigung der NS-Opfer hier anzubringen und den Ort zu kennzeichnen. Aber sozusagen in den Jahren, sozusagen, wo die FPÖ, die FPK hier geherrscht hat, hatte man einfach Angst sozusagen vor politischer Drangsalierung. Diese Tafel, wie auch die Gedenktafel an der Empore des Landhauses, war erst 2014 möglich. Das heißt, nachdem es eine rot-schwarz-grüne Verfassungsmehrheit mit einer Stimme nur abgesichert in Kärnten gegeben hat. Ab dann erst gibt es in der öffentlichen Kultur und Politik einen richtigen Turn of Memory. Also eine Drehung der Erinnerungskultur fast um 180 Grad. Von einer früheren postfaschistischen, autoabsolatorischen Kultur. Bei uns hat keiner was gemacht. Es war niemand schuld. Außerdem ist eh nichts passiert. Dann gab es erst sozusagen wirklich einen Dreh in Richtung einer verantwortungsbewussten, selbstkritischen, sich ständig weiterentwickelten, offiziellen und auch politischen, öffentlichen Gedenkkultur. Das dauert noch an, das wird noch Jahrzehnte dauern. Das hört so schnell nicht auf. Den können wir uns und auch unsere Kinder nicht entziehen.
Danke, Horst Dragosch, für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch, liebe Dagmar.
Ja, danke dir für die tolle Führung auf jüdischen Spuren durch Klagenfurt.
Arte, Alpe, Adria.
Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
Trenutki kulture, obrobja, najdbe.
Ein Kulturmagazin von Dagmar Traunau.